In Ghana befindet sich eine der grössten Elektroschrott-Müllhalden. Und dort, wo sich der Müll der Welt türmt, dort zerlegen junge Männer Handys, Laptops oder Kühlschränke in Einzelteile in der Hoffnung auf kleines Geld zum Überleben. Eine gefährliche Arbeit und vor allem eine perspektivlose. Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und ich bin verbunden mit dem Journalist Klaus Petros. Hallo Klaus.
Hallo Joël.
Du warst in Ghana und du hast viel fotografiert und auf einem Bild sehe ich, es ist wirklich ein Berg Abfall und irgendwo drauf stehen Kühe und suchen Gras. Es sieht aus wie es sieht apokalyptisch aus, das Bild. Wo ist das?
Das ist in Ghana, in Accra, der Hauptstadt von Ghana. Das ist die Millionenstadt am Meer, also eine Hafenstadt. Und da gibt es am Stadtrand eine Lagune. Und unmittelbar an der Lagune ist eine der größten Müllhalden von der Welt. Es wird da allerhand abgelegt und weiterverarbeitet, insbesondere aber Elektroschrott, der sogenannte E-Waste. Und ja, entsprechend türmen sich da wirklich Abfall, aber eben auch kaputte Frigoren oder vor allem auch Fernseher beispielsweise und tonnenweise Handys etc. Also alles, was die Leute glauben, dann noch etwas können zu verarbeiten. Und, das ist noch wichtig für Leute zu wissen, unmittelbar an die Müllhalde grenzt an ein sehr grosses Slum. Mhm. Und der Berg, von dem du vorher geredet hast, ist sogar am Übergang zum Slum und tatsächlich auf dem Berg, also es ist eigentlich ein Hügel, aber schon beachtlich, findet man auch Rinder beispielsweise. Die suchen da allerdings nicht nach Gras, sondern nach dem, was das Einzige ist, was sie da können essen, nämlich Karton.
Wie gross ist der Ort? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eher wie ein grosser Parkplatz? Oder wenn du Slums sagst, dann tönt das schon nach einem sehr grossen Gebiet.
Ja, es ist gross. Also man kann da wirklich stundenlang laufen. Also einzig die Müllhalde zieht sich der Lagune entlang. Und nachher im Slum selbst, es gibt natürlich Dunkelziffern, aber man geht davon aus, dass zwischen 40 und 80'000 Menschen da leben. Und da ist Hütte an Hütte. Meistens sind so Holzverschläge oder mit Wellblech etwas zusammengezimmert. Da leben einerseits die Arbeiter, die auf der Müllhalde tätig sind, aber nachher auch viele andere, die insbesondere vom Norden von Ghana, das ist da der ärmer Teil, in den Süden kommen, vor allem nach Accra und versuchen, da Jobs zu finden. Also ganze Families, also ganz viele Kinder sind auch in diesen Slums und teilweise auf der Müllhalde. Und das zieht sich da ziemlich in die Weite.
Du bist ja dort gewesen. Ich nehme an, du hast mit Menschen geredet. Wen hast du dort kennengelernt?
Ja, ich wollte die Reportage machen von der Müllhalde. Ich habe im Vorfeld gewusst, dass für Journalisten nicht ganz einfach ist. Und das hat einen Hintergrund. Es hat vor Jahren, ich bin jetzt nicht sicher, vielleicht ist es 10 Jahre her oder so, hat es den einen oder anderen Bericht gegeben, der Aufseher hat gesorgt. Und insbesondere für schlechte Presse. Und aufgrund von dem hat nachher die Regierung, die Stadtregierung von Accra, beschlossen, die Müllhalde vorübergehend zu schließen. Mir ist allerdings gesagt worden, dass es gar nicht lange ist gegangen und die Arbeiter sind zurückgekommen. Weil, wie gesagt, das ist ihr Auskommen. Das ist wahnsinnig wichtig für etliche tausend Leute, dass sie da arbeiten können. Und so ist die Müllhalde eigentlich zurückgekommen. Aber jetzt, und das war eigentlich für mich entscheidend, seit dem Zeitpunkt haben die Leute dort Journalisten nicht mehr gern, weil die verbinden das eben mit der schlechten Presse und damit mit dem, dass die Regierung dann nachher wieder Druck würde aufsetzen und die Leute zum Verschwinden zu bringen. Und von daher war es wirklich schwierig gewesen, da zu arbeiten. Ich bin auf die Müllhalde gegangen und bin direkt konfrontiert worden, was machst du hier, warum bist du hier, was will genau. Und in dem Zusammenhang bin ich dann auf den Check gestoßen, der auf mich zu uns kam. Und er aber genauer wissen, was ich will. Und der hat mich nachher eigentlich durch die Müllhalde und durch den Slum geführt. Das ist jetzt nicht der Chef da, also, aber er ist schon, hat offenbar einen Status da, den er mir möglich hat gemacht. Wieso sagen wir das zu zeigen? Oder ich auf der anderen Seite überhaupt erste Gelegenheit gehabt, durch den Slum und durch die Müllhalde zu laufen, quasi im Schutz vom Jack. Und der Jack ist dann entsprechend auch wirklich einer, den ich in dem Text porträtiert habe.
Und wer ist der Jack und wie ist er auf die Müllhalde gekommen?
Ja, seine Geschichte ist sehr interessant, vielleicht sogar ein bisschen typisch. Der Jack ist heute so Mitte 20, recht muskulös, hat seit langem da auf der Müllhalde geschafft. Ich glaube, seit dem 12. Lebensjahr, wenn ich mich recht erinnere. Typisch insofern, als auch der Jack vom Norden vom Land kommt, also in den ärmeren Regionen aufgewachsen ist. Sein Vater, seine Mütter waren Farmer, die hatten ein paar Hektare. Der Jack selbst ist kaum zur Schule, ist relativ früh schon auf diesen Feldern arbeiten müssen. Und als der Vater dann gestorben ist, ist der Jack mit seiner Großmutter zusammen nach Accra. Die hat da probiert, Arbeit zu finden. Und die, also seine Großmütter, von der hat er auch lesen und schreiben gelernt, hat auf der betreffenden Müllhalde nachher Mineralwasser verkauft, Gemüse und Obst. Und so ist der kleine Jack, wie gesagt, damals fast schon so 12, 13 Jahre gewesen, schon auf die Müllhalde gekommen und hat relativ zügig angefangen da zu arbeiten und hat sich nachher auch in dem Sinn ein bisschen hochgearbeitet.
Und wie sieht Jack sein Alltag aus?
Ich kann sagen, wie der Friener hat über Jahre hinweg geschafft, da war er wirklich einer von denen, vor allem TVs, aber auch, wie gesagt, Kühlschränke und Handys aufgebrochen hat, zertrümmert hat. Er hat mir erzählt, dass er schon mit den Kleinen, mit seinen Kinderhänden eigentlich mit schwerem Gerät hat geschafft, um gewissermaßen, so kann man es vielleicht sagen, die Innereien von diesen Gerätschaften an die dran zu kommen. Das machen die Leute nachher über Stunden hinweg. Auf diesen Müllhalden brennt euch immer so ein Feuer. Mit diesen vier probieren sozusagen das Plastik, der Gummi zu verbrennen und nachher an die wertvollen Stoffe zu kommen, ans Kobalt, ans Kupfer, teilweise das Gold und Silber, wo in diesen Drähten und in Reihen von diesen Gerätschaften sind. Und das ist verbunden mit einem wahnsinnigen ätzenden Geruch und teilweise mit Verbrennungen. Und so sieht der Jack euch aus. Das hat er jahrelang gemacht. Er hat euch erzählt, dass er sehr krank war und immer noch, also mit Problemen mit der Lunge. Aber irgendwann hat er sich in dem Sinne hochgearbeitet und jetzt ist er einer, der nicht mehr selbst das Zeug aus diesen Geräten rausholt, sondern die entsprechenden Metall und die entsprechenden Innereien nachher weiterverkauft. Also insofern hat es heute besser, würde ich sagen, wo früher oder wo der Großteil von denen, die immer noch auf diesen Müllhalden arbeitend, er ist in dem Sinne in einer besseren Position und kann in dem Sinne mehr Geld machen, weil er so eine Art von Zwischenhändler ist.
Ich nehme an, wenn man so viele Jahre um verbrannte Plastik sich befindet, das ist ganz bestimmt sehr gesundheitsschädigend.
Ja, absolut. Also, und ehrlich gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also beim ersten Mal, als ich da war, musste ich nach 2 Stunden wirklich weggehen. Also ich hatte schon Mundschutz und so weiter, aber die Augen sind gerötet und man hat wirklich Probleme, da zu atmen. Wie dann mal, also mir ist es zum Teil irgendwie auch schwindelig geworden. Klar, es ist ein Wahnsinn gehitzt da, weil irgendwo immer etwas brennt. Und ich sagte, ich bin dann ein bisschen weg aus der Müllhalde wieder rausgegangen habe mir gedacht, das ist schlicht unvorstellbar, wie Leute jeden Tag von morgen früh bis in die Abendstunde unter diesen Bedingungen arbeiten. Klar kann man sagen, man gewöhnt sich an alles, aber das finde ich wirklich, habe ich jetzt selbst an mir gemerkt, dass es extrem belastend ist.
Und wie muss ich mir den Lohn vorstellen? Was verdient man, wenn man da den ganzen Tag Telefon und Fernseher zerlegt unter solchen Bedingungen?
Schlussendlich sind es ein paar Rappen oder ein paar Franken, die zusammenkriegen. Das ist natürlich immer im Verhältnis gesehen. Also mit fast allen, die ich geredet habe, haben mir gesagt, los, hier ist besser als im Norden. Also insbesondere die innerhalb von Ghana selbst kommen. Es gibt auch Sättige, die von den benachbarten Ländern auf diesen Müllhalden arbeiten. Aber man muss schon sagen, wenn die Leute bereit, in Anführungszeichen, sind, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, dann müssen unter anderen Umständen noch schlimmer sein für sie. Und das ist eigentlich beklemmender und tragischer an der Situation, dass viele gesagt haben, hey, hier ist immer noch besser, wo ich komme. Das betrifft die allermeisten, die da arbeiten, die wirklich, wie gesagt, das Zeug aus diesen Gerätschaften rausholen. Wenn es nachher um Zwischenhändler geht, die verdienen sicher mehr. Davis hat mir Jack gesagt, dass er das Zehnfache von dem verdient, was er da abkäuft. Da kommt es ein bisschen auf den Merit oder das Material drauf an. was da gehandelt wird.
Du sagst, die Elektroteile die werden zerlegt in Einzelteile, um einen Wertstoff anzukommen. Von welchem Wertstoff reden wir da?
Ja, es ist, wie gesagt, es ist Kupfer, was sehr begehrt natürlich ist, aber es ist auch Palladium, Silber, Gold. Also es sind jene wertvolle Metalle, die man da noch rausziehen kann. Und das ist eigentlich auch, etwas, was schon noch etwas Faszinierendes hat. Also der Jack hat mir selbst gesagt, los, wir machen aus allem etwas, auch aus Schrott. Und mit dem hat er eigentlich gemeint, was mit Einschieben auf der Müllhalde landet, lässt sich nicht mehr reparieren oder renovieren. Man kann das nicht nachher als Secondhand-TV oder Secondhand-Handy noch irgendwo verkaufen, sondern sie gehen wirklich ans Material selbst. Oder Plastik ist zum Teil wertvoll, der wird zerschreddert. Aber dann insbesondere die Stoffe von denen, die ich vorher gesagt habe. Und die haben natürlich auf dem Markt einen gewissen Wert, den nicht zu unterschätzen ist. Man geht eigentlich so davon aus, dass eine Tonne Elektroschrott in etwa 10'000 Franken bringt. Und das Material lässt sich natürlich nachher weiter verkaufen, weiterhandeln. Und da ist ein gewaltiger Merit hinter sich dran, wo eigentlich zeigt, dass Schrott, von dem wir oft das Gefühl haben, ja, das ist jetzt wirklich für nichts mehr. Also das ist jetzt wirklich Abfall, der elektrische Abfall, dass selbst aus dem Schrott etwas gemacht werden kann, was über uns wertvoll ist.
Once trash, another treasure, sagt man doch auf Englisch.
Absolut, und das ist ungefähr das, was der Jack mir auch gesagt hat. Also, was ihr da, und ihr ist jetzt immer globaler, dass ich gemeint, nicht mehr können brüchen, ist das, was ihr erst recht können brüchen.
Genau. Weißt du, es sind aufgrund von deinen Schilderungen, ist mir nicht ganz klar, ob das etwas Gutes ist oder etwas Schlechtes, weil einerseits habe ich dann das Gefühl, wenn, ich weiss, du erklärst uns nachher, wie die Telefon und alles dort auch noch kommt, aber einerseits ist das eine Lebensgrundlage für ganz viele Menschen, aber auf der anderen Seite ist das doch eine riesige Naturkatastrophe, was eigentlich dort passiert und gesundheitsschädigend für viele. Wie würdest du das einstufen?
Ja, ungefähr genau so, wie du das sagst. Es hat einfach immer die beiden Seiten, das ist denen jetzt ein bisschen abgedroschen, aber in so extremen Situationen merkt man das einfach, dass immer die Grauzonen eigentlich da sind und dass man es nicht schwarz-weiß kann sehen. Ich kann vielleicht noch sagen, die Leute, die euch vor Ort, das gibt es durchaus aktivistischer unterwegs sind, sei es jetzt in Sachen Umwelt oder in Sachen soziale Dimensionen, was Arbeitsbedingungen angeht, die versuchen eigentlich das Ganze nach Möglichkeit zu reformieren. Also die sagen nicht, hey, die Müllhalter müssen weg oder dass wir jetzt ersatzlos sind, indem sie gestrichen werden, sondern sie bei mir irgendwie Entscheidungsträger wie Politikerinnen oder eure Unternehmen, Firmen dazu zu bringen, dass man die Bedingungen verbessert. Also es ist jetzt in ökologischer wie in sozialer Hinsicht. Und das machen die natürlich auch genau in dem Bewusstsein, dass wissen, hey, so viele Leute sind darauf angewiesen. Und wie ich vorher gesagt habe, sie sind auf das angewiesen, weil es unter anderen Bedingungen wahrscheinlich noch schlimmer wäre. Und das zeigt die ganze Komplexität von der Sozialdimension, die dahinter steckt, wenn es um Arbeit geht, um Überleben geht. Das ist einfach sehr eine komplexe Angelegenheit.
Und woher kommen die Tonnen von Elektroschrott? Ist es so einfach, dass es von uns kommt? Also uns, den Westen?
Ja, ich habe das ehrlich gesagt auch irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass das ziemlich so klar ist. Aber wenn man genauer hinschaut, ist dem gar nicht so klar. Also ein Großteil von dem Schrott, oder ich sage jetzt mal neutraler, von dem Material, was in Accra am Hafen ankommt, kommt von sogenannten westlichen Ländern oder von Ländern, die einen gewissen Wohlstand haben. Das stimmt sicher auch. Aber es kommt auch ein Großteil oder ein beachtlicher Teil, nämlich inzwischen, glaube ich, weit über ein Drittel, kommt von benachbarten Ländern in der Subsahara. Und das hat auch mit dem zu tun, dass da zum Beispiel einen enormen Boom gibt in Sachen Handy. Mhm. Und einen enormen Verschleiß natürlich auch. Also warum sollte es da nicht sein, wie mit ist? Also dass die Leute das Gefühl haben, nach einem halben Jahr, anderthalb Jahr, ein neues Handy oder ein neues TV oder irgendwie das Neueste. Und das sorgt natürlich, ein krasser Treiber, das sorgt natürlich auch dazu, dass es mehr Abfall oder mehr Material gibt, das eben an Orten wie in der Müllhalde von Accra landend.
Dein Protagonist, Jack, der ist nach ein paar Jahren in dieser Müllhalde also aufgestiegen. Aber Klaus, sag mir, hat es da mehr Perspektiven, wenn man dort schafft? Kann man aus dem, ich nenne es jetzt, es ist schon ein Elend, kann man dort rauskommen?
Ja, das ist tatsächlich das, was ich den Jack ganz am Schluss euch gefragt habe, respektive ich habe gesagt, hey, jetzt hast du vorher erzählt, dass du das gesundheitliche Problem hast. Du siehst deine eigenen Kinder in dem Slum aufwachsen. Einer von deinen Jüngeren sammelt auch schon Plastik zusammen, der ist 8 Jahre. Und so weiter. Könnte man von uns her sagen, hey, das ist so ein Kreislauf, da musst du doch versuchen, rauszugehen, weil nicht mit dem Geld, das du jetzt ein bisschen hast, vielleicht noch etwas zu ansparen, weil nicht zurück in einen Ort zu deiner Familie da probieren, irgendwie ein Geschäft auszubauen. Und er hat wirklich... er hat mir geduldig zugelassen mit diesen Fragen. Am Schluss hat er mir gesagt, komm, lass es sein, ich bin jetzt hier und werde wohl hier bleiben. Weil natürlich, das ist euch, und da hat er ganz recht auf eine Art, das macht er seit dem 12. Lebensjahr, er ist jetzt ungefähr Mitte 20, das ist das, was er kann. Das muss man auch sagen. Das sind auf der Müllhalde, die hämmern da nicht einfach willkürlich auf Geräte rum, sondern das sind Experten, das sind Spezialisten, die wissen genau, wie die Geräte aufgebaut sind, wie man sie zerlegen muss, was noch zu holen ist. Das ist wie eine Expertise, die die haben. Und er hat gesagt, ja, da bin ich jetzt. Und ich habe das Gefühl, er wird noch einige Jahre da bleiben. Er hat ja mir am Schluss gesagt, das ist so eine Art von Hölle hier erschienen und die da sind, nennen das so ein bisschen Sodom und Gomorra. Und am Schluss hat er mir gesagt, komm, unser Held ist noch niemand weggekommen.
Hat Jack einen Traum, wo er sich erlaubt zu träumen?
Ich glaube, wahnsinnig wichtig ist immer das mit den Kindern. Also, wenn ich den schönen Jungen da gesehen habe, habe ich ihn gefragt, hey, wie alt ist er? Er sagt, ja, 7, 8 oder so. Und dann habe ich schon gesagt, hey, was ist denn übrigens mit Kinderarbeit und so, weil das ist alles gefährliches Material da. Also das ist nicht, die Geräte sind ja nicht ohne. Wir wissen, da ist Blei drin, ist Cadmium drin, Quecksilber und so weiter. Das ist wirklich gefährlich. Und dann sagt Kinderarbeit und so. Und dann hat er direkt abgewunken und gesagt, hey, los, ich schicke meine Kinder in einer Woche in die Schule. Also unter diesen Umständen offenbar recht häufig ist. Und das ist mir einfach wichtig, dass ich eine Ausbildung kriege. Und da gehen sicher seine Hoffnungen und Träume ein Stück weit drin in die Investition, dass er einfach sagt, hey, die sollen eine gute Ausbildung kriegen, weil das ist wichtig für die Zukunft.
Ich danke dir vielmals, Klaus, für deine Zeit.
Danke dir.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, den Podcast von CH Media. Mehr Folgen von dem oder ein breites Podcast-Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcast. Schön, habt ihr zugelassen und bis zum nächsten Mal.